Chefin, bitte in OP.
Hallo, liebe ZuhörerInnen, zu dieser neuen Folge des Güncasts. Lange, lange haben wir und habt auch ihr gewartet. Heute ist es endlich soweit, das erste Güncast-Baby ist da. Beziehungsweise wird es später in dieser Folge geboren und ihr könnt mit dabei sein, live on tape. Denn heute geht es um den Kaiserschnitt und wir nehmen euch heute mit in den Operationssaal. Ihr könnt dort den Eingriff vom ersten Skalpellschnitt bis zum ersten Babyschrei direkt mitverfolgen. Die OP hat übernommen, wer auch sonst, unsere Podcast-Kollegin Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Gynäkologie im Vivantes-Klinikum Neukölln und hier im AVK in Berlin-Schöneberg, wo wir gerade gemeinsam sitzen. Hallo Mandy.
Hallo an euch alle. Das ist heute tatsächlich eine sehr besondere Folge. Ich habe ja schon viele Kaiserinnenschnitte durchgeführt, aber erstens wart ihr nicht dabei und zweitens war es auch sehr schön, diesen Geburtsverlauf nochmal ganz detailliert zu betrachten und durchzusprechen.
Ja, ich fand's auch sehr, sehr aufregend. Ich bin Esther Kugelbohm, Redakteurin beim Tagesspiegel. Und Anna, du hast uns gerade begrüßt, Anna Kemper vom Zeitmagazin. Herzlich willkommen.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Ja, wir können auch schon direkt vorab sagen, das wird natürlich nicht unsere letzte Folge zur Geburt sein. Der vaginalen Geburt widmen wir uns in der Zukunft natürlich nochmal. Heute geht's aber ausschließlich um den Kaiserschnitt oder, wie Mandy eben schon gesagt hat, Kaiserinnenschnitt. Willst du einmal kurz erklären, warum du den Begriff so verwendest?
Ja, also wir haben uns den Begriff Kaiserschnitt angeguckt und uns gefragt, woher kommt er eigentlich? Und man nimmt ja an, dass das auf Julius Caesar zurückgeht und dass er aus dem Bauch seiner Mutter geschnitten wurde. Und das wird beschrieben von dem Historiker Plinius dem Älteren, der aber wiederum erst 120 Jahre nach Caesar geboren wurde. Also der wusste das auch nur so vom Hörensagen oder von dem, was ihm überliefert wurde. Und wir können aber ziemlich sicher sagen, dass das historisch und medizinisch gesehen nicht korrekt ist, also dass Caesar per Kaiserschnitt geboren ist, weil damals das Herausschneiden aus dem Bauch der Mutter ganz sicher zu dem Tod der Mutter geführt hätte. Und damals hat man schon Babys aus dem Bauch der Mutter geschnitten, aber nur, wenn die Mutter gerade gestorben war oder also tot war. Dann hat man sozusagen die Mutter und das tote Kind, das war natürlich dann auch tot, voneinander getrennt und getrennt beerdigt. Das war der Hintergrund. Und wir wissen aber über Caesars Mutter, dass die relativ alt geworden ist für damalige Verhältnisse. Also sie hat lange noch gelebt. Das heißt, es kann nicht passiert sein, dass der kleine Caesar aus ihrem Bauch geschnitten wurde. Und weil der Begriff also überhaupt nichts mit den historischen Fakten, die so immer damit verbunden sind, zu tun hat, habe ich mich entschieden und wir in unserer Klinik uns entschieden, dass wir das Wort umbenennen und Kaiserinnenschnitt sagen. Das passt einfach besser zu den Vorstellungen, dass wir Schwangere empowern wollen und zu dem insgesamten Wording.
Viele Schwangere fragen sich natürlich vollkommen zu Recht vor der Geburt, wie genau soll ich jetzt eigentlich dieses Baby bekommen? Und wir begleiten ja heute hier im Podcast einen Wunschkaiserschnitt. Ein Wunschkaiserinnenschnitt ist eben ein Eingriff, der das Baby rausholt. Danach ist es da. Man hat sehr wahrscheinlich keine Wehen gehabt und das Ganze geht relativ schnell.
Vielleicht verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Zahlen, über die Statistiken. Wie viele Kaiserinnenschnitte gibt es eigentlich jährlich in Deutschland? Das Statistische Bundesamt hat dazu Zahlen von 2021. Dort steht, dass es rund 237.000 Kaiserinnenschnitte gab. Das sind 30,9% der Geburten, also ungefähr jedes dritte Kind kommt auf diese Art zur Welt. Und man kann tatsächlich sagen, der Trend geht zu dieser Art von Geburt. Wenn wir 30 Jahre zurückschauen, hat sich der Anteil auf jeden Fall mehr als verdoppelt. 1991 lag der Anteil von Kaiserinnenschnitten nämlich noch bei 15,3%.
Ja, und in dieser Zahl von 30,9% der Geburten, da sind verschiedene Formen des Kaiserschnitts dabei. Und diese Zahl kann man also nochmal genauer unterteilen. Und man kann sagen, Kaiserschnitt ist nicht gleich Kaiserschnitt. Und man macht erstmal eine Unterscheidung in primären und sekundären Kaiserschnitt. Fangen wir mal bei dem sekundären Kaiserschnitt an. Davon spricht man, wenn die Geburt begonnen hat durch zum Beispiel Wehentätigkeit oder Blasensprung. Und es kommt dann durch einen Grund zu der Situation, dass man sagt, die Gesundheit der Schwangeren oder des Kindes ist jetzt nicht mehr gewährleistet und es ist eine Vaginalgeburt nicht mehr ratsam und stattdessen ein Kaiserschnitt notwendig. Und ein primärer Kaiserschnitt ist dagegen, wenn man das also im Voraus plant. Das kann sein, wenn die Schwangere gesundheitliche Vorbelastungen hat oder das Kind liegt in Querlage zum Beispiel, das ist eine geburtsunmögliche Lage. Oder auch, wenn die Schwangere aus verschiedenen Gründen ihrer eigenen Biografie einen Kaiserschnitt möchte, dann würde man zum Beispiel auch Wunschkaiserschnitt sagen. Und diese Unterscheidung zwischen primären und sekundären Kaiserschnitt, die halten sich prozentual ungefähr die Waage. Und Wunschkaiserschnitte, also echte von der Schwangeren und Familie gewünschte Kaiserschnitte, die machen in der Statistik nur einen ganz kleinen Anteil aus. Die sind viel weniger oft, als man das so gemeinläufig denkt. Also man spricht da ungefähr von 2-3% der insgesamten Geburten. Diese sind echte Wunschkaiserschnitte.
Ja, ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir endlich unsere Schwangere treffen. Und zwar haben wir Kaline Mohr Mitte Februar kennengelernt, hier schon im AVK, im Raum, in dem man sich trifft, bevor man in den Kreißsaal geht. Und die Geburt, die ihr jetzt nachher hört, ist also natürlich nicht live, sondern wir haben sie vor dieser Podcast-Aufnahme aufgezeichnet. Und an dieser Stelle könnte man auch schon mal kurz spoilern und verraten, dass es Mutter und Kind ganz ausgezeichnet geht. Und das Ganze ist so gelaufen, dass du, Mandy, vor deinem Kreißsaal ein Schild aufgehängt hast und auf dem stand tatsächlich, wer hat Lust, sich von uns vom Gyncast begleiten zu lassen bei der Geburt. Natürlich eine sehr, sehr seltsame Anfrage, aber tatsächlich hat Kaline sich bei uns gemeldet und hat uns das erlaubt. Dafür an dieser Stelle schon mal das erste von vielen Dankeschöns an dich, Kaline. Kaline ist Journalistin, stellvertretende Chefin bei Business Insider. Sie ist 38 und vielleicht kennt ihr sie von Twitter oder Instagram. Wir hatten vorab kurz mit ihr am Telefon gesprochen und sind ihr dann zum ersten Mal hier im AVK begegnet. Das hört ihr jetzt auch gleich. Das war so ungefähr 2-3 Stunden vor der Geburt. Da haben wir uns also kurz kennengelernt, unsere Mikrofone und die Technik aufgebaut. Ja, und dann musste ich sie natürlich als allererstes fragen, wie aufgeregt sie eigentlich ist.
Ich bin richtig aufgeregt. Heute, ich meine, da kommt gleich ein Baby raus. Das ist richtig verrückt natürlich.
Das ist dein erstes Baby.
Das ist mein erstes Baby.
Und heute Morgen, als du aufgewacht bist, was hast du dir gedacht? Hast du überhaupt geschlafen?
Ich habe ganz okay geschlafen. Ich habe so die üblichen Zipperlein, die man hat als Hochschwangere. Also bei mir schlafen im Moment immer nachts die Hände ein.
Oh.
Und dann bin ich mehrmals aufgestanden und durch die Wohnung gewandert, damit das Blut wieder fließt und die Hände aufhören zu kribbeln.
Oh je.
Und heute Morgen habe ich als erstes geguckt, ob die Sonne scheint. Und das tut sie.
Positiv, ja.
Ja. Und dann habe ich mich eigentlich nur noch hübsch gemacht, weil heute ist ja wird ja ein guter Tag. Und dann bin ich Lotto spielen gegangen.
Lotto spielen?
Ja.
Alles hast du durchgespielt, ja? 6 aus 49 mit Superzahl.
Nee, den Jackpot hätte ich gerne.
Ah, den Jackpot. Na, ja. Wie auch immer dieses Lottoverfahren ausgeht, du nimmst ja auf jeden Fall den Jackpot nachher mit nach Hause. Ich sehe hier, rechts von uns stehen mehrere große Taschen. Das heißt, du hast natürlich wie jede gute Schlussschwangere schon alles eingepackt, was man braucht. Was ist denn alles da drin?
Ich habe alle Listen im Internet, die es gibt, darüber, was man mitnehmen soll ins Krankenhaus, gelesen. Und auf jeder Liste steht ja dann noch ein Punkt mehr. Und deswegen sind es so viele Taschen geworden. Ich habe wirklich von Stilleinlagen über bequeme Hosen, die sogenannten Kaiserschlüpper übrigens, soll man mitbringen. Ich habe eine Tasche mit Snacks. Also mir ist bis zum Schluss dieser Schwangerschaft immer leicht übel gewesen und ich kann es kaum erwarten, dass das nicht mehr der Fall ist. Und deswegen habe ich eine ganze Tasche voll mit geilem Essen.
Das klingt extrem vernünftig. Und sag mal, du hast dich jetzt für einen selbstbestimmten Kaiserschnitt entschieden und du bist hier zu Mandy ins AVK gekommen. Wie kam denn das?
Also ich hatte tatsächlich nie dieses große innere Bedürfnis, möglichst natürlich zu gebären. Also das haben ja ganz viele Frauen, das ist ja auch okay, das hatte ich so nie, sondern ich fand eigentlich alles relativ gruselig, was mit so einer vaginalen Geburt zusammenhängt. Diese Unplanbarkeit, der komplette Kontrollverlust, diese Vorstellung von den Schmerzen und dann klappt am Ende doch irgendwas nicht und dann wird's halt doch ein Kaiserschnitt und so weiter. Und gleichzeitig hatte ich aber auch im Kopf, dass ein Kaiserschnitt nur die Notlösung ist. Ne? Das wird nur im absoluten Notfall gemacht, wenn das Baby falsch liegt, wenn es irgendeinen Notfall gibt. Und bin dann tatsächlich erst so im Laufe meiner Schwangerschaft so richtig dahinter gekommen, dass es Frauen gibt, die sich eben bewusst dafür entscheiden, die sich mit dieser Entscheidung total wohlfühlen, die sich nicht wie eine Mutter zweiter Klasse fühlen oder so, als hätten sie versagt, was man ja auch oft hört bei einem ungeplanten Kaiserschnitt. Genau, und das war so der Moment, in dem ich dachte, ach toll, ich kann mir das einfach aussuchen. Und da hat es mir auch sehr geholfen. Ich habe eine ganz tolle Hebamme, Sabine Quick heißt die, und die war auch vollkommen vorurteilsfrei damit und hat gesagt, ja, wenn du das möchtest, dann würde das, das und das als nächstes passieren. Und die Krankenhausauswahl war tatsächlich der Job des Baby Dads. Und der hat dann sich auch alles ganz genau angeschaut. Und das, was er mir dann an Informationen weiterreichte, war: Karline, guck mal, hier ist der Instagram-Account.
Ja, Karline spricht da natürlich von unseren vielen Instagram-Accounts, die wir hier vertreten, unter anderem von Gyn-Magazin, das ist Mandys Instagram-Account hier aus der Klinik, und natürlich gibt es auch noch Gyncast, den kennt ihr. Und übrigens können wir im Nachhinein verraten, dass Karline, obwohl sie so fleißig Lotto gespielt hat an diesem Tag, leider nichts gewonnen hat. Aber wir glauben, es war trotzdem nicht so ein schlechter Tag für sie. Du, Mandy, warst zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Mini-Interview mit ihr gemacht habe, noch nicht dabei und bist erst später zu uns dazugestoßen. Karline spricht hier schon ganz viele interessante Sachen an, die du auch schon angesprochen hast. Und sie beschreibt zum Beispiel, wie auch sie anfangs dachte, Kaiserinschnitte werden nur im Notfall gemacht.
Ja, vielleicht fangen wir da am besten an. Karline ist ja relativ offen mit ihren Wünschen an euch hier im AVK herangetreten, Mandy. Stellen wir uns doch mal eine schwangere Person vor, die in ihren Vorstellungen vielleicht noch nicht so ganz gefestigt ist, noch nicht so genau weiß, wie sie gebären möchte. Anhand von welchen Kriterien beurteilt denn eine Gynäkologin, hier machen wir lieber einen Kaiserschnitt oder lieber eine vaginale Geburt?
Also zum Beispiel gibt es absolute Indikationen für einen Kaiserschnitt, wenn zum Beispiel das Baby in Querlage liegt, also weder Kopf noch Po liegen unten im Becken, sondern der Rücken des Kindes, dann kann dieses Kind nicht vaginal geboren werden. Oder zum Beispiel, wenn die Plazenta, der Mutterkuchen, vor dem Muttermund liegt, also vor dem Ausgang. Das würde ja bedeuten, dass bevor das Baby geboren ist, die Plazenta sich ablöst und das ist nicht möglich, wenn das Kind überleben soll. Und deswegen wäre das auch eine absolute Indikation. Und da kann man jetzt in den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe nachlesen. Dort sind Situationen aufgelistet, bei denen ein Kaiserschnitt notwendig ist. Und dann gibt es viele relative Indikationen, also wo es nicht ganz klar ist und man sich jetzt entscheiden sollte, Kaiserschnitt oder vaginale Geburt. Und es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Situationen, und häufig, und deswegen ist die Kaiserschnittrate auch gestiegen, entscheidet man sich dann aufgrund des hohen Sicherheitsbedürfnisses für einen Kaiserschnitt. Und diese absoluten Indikationen, die sind ungefähr bei jeder 10. Schwangeren nur gegeben.
Da fällt mir zum Beispiel meine eigene Erfahrung ein, wenn ich die hier mal so offensiv schildern darf. Und zwar hatte ich einen Zustand nach Sektio, was auf Deutsch bedeutet, dass man schon mal einen Kaiserschnitt hatte und dann womöglich gerne spontan gebären möchte. Dann wird die Narbe im Uterus vermessen, also da, wo damals wieder zusammengenäht wurde. Und da wird eben geguckt, ist die dick genug und hält die den Belastungen stand, die Wehen ja machen bei so einer spontanen Geburt. Und da weiß ich, dass ich mich da schon ein bisschen gegruselt habe bei der Vorstellung, dass es da womöglich zu einem Riss kommen kann. Aber zum Glück war die Narbe da dick genug. Und das wäre auch ein Fall gewesen, dass man gesagt hätte, Zustand nach Sektio ist eine Indikation für eine zweite Sektio, richtig?
Nee, also ist auf jeden Fall keine harte Indikation. Also es gibt es, dass diese Narbe, wenn man schon mal einen Kaiserschnitt hatte, dünn ist, vielleicht sogar auch messbar dünn, aber dass sie jetzt wirklich reißt, also eine Uterusruptur, ist ein ganz, ganz seltenes Ereignis und ist per se keine echte Indikation, nochmal einen Kaiserschnitt durchzuführen. Aber natürlich muss jede Person das für sich selber wissen und die Risiken für sich selber einsortieren und sich fragen, was möchte ich und was passt am besten zu mir.
Und kannst du uns mal sagen, zu welchem Zeitpunkt einer Schwangerschaft wird denn in den meisten Fällen klar, um welchen Geburtsmodus ich einschlage, sozusagen?
Es gibt keinen klar definierten Zeitpunkt für diese Entscheidung. Es gibt es manchmal, dass es schon Wochen vor der Geburt klar ist, dass ein Kaiserschnitt empfohlen wird. Oder es so das letzte Trimenon. Meistens wird es dann gemeinsam entschieden. Oder die Schwangere und die Familie werden informiert und entscheiden sich dann für diesen Kaiserschnitt.
Mandy, kann man sich denn als Schwangere theoretisch auch eine Woche vorher noch umentscheiden und sagen, ich möchte doch einen Kaiserschnitt haben?
Ja, das geht, wobei man natürlich dann als Hebamme oder auch als Geburtshelferin fragen würde, wie kommt es jetzt zu dieser Änderung der Meinung und sollten oder könnten wir über Ängste reden, die damit verbunden sind und die vielleicht ausräumen.
Und Mandy, zu welchem Zeitpunkt einer Schwangerschaft führt man dann bestenfalls den Kaiserschnitt durch?
Da gibt es viele Studien, die untersucht haben, wann der optimale Zeitpunkt für einen geplanten Kaiserschnitt ist. Und man würde das eher nicht vor der 39. Schwangerschaftswoche durchführen. Da gibt es Studien, die herausgefunden haben, dass das Risiko für Atemwegsprobleme bei den Kindern höher ist und dass es natürlich schon gut ist, wenn die Kinder noch länger und in Richtung Geburtstermin im Bauch bleiben.
Das bedeutet, dass die Lungen einfach Zeit haben, um auszureifen oder was führt
ja, das
zu
ganze,
diesen Atemwegsproblemen?
Genau, und das ganze Kind dann noch. Es gibt ja keinen Grund, diese Schwangerschaft jetzt noch früher zu beendigen.
War das schon immer so? Weil ich erinnere mich, dass das früher gemacht wurde.
Ja, also diese Studien, die sind jetzt in den letzten Jahren erst durchgeführt worden. Und da ist eben das Ergebnis, dass die geplanten Kaiserschnitte eher später, also zum Beispiel in 39.0 Schwangerschaftswochen durchgeführt werden. Also man versucht ja natürlich irgendwie durch diese Planung auch den spontanen Beginn der Wehen zu umgehen. Und man weiß ja, dass 10 Tage vor dem, sagen wir mal, errechneten Geburtstermin und 10 Tage danach die meisten Geburten losgehen. Das heißt, man würde versuchen, vor diesem eigenen Wehenbeginn dann diesen Kaiserschnitt durchzuführen. Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die sagen, naja, ein spontaner Wehenbeginn hat auch Vorteile für diese geplante Sektion.
Als wir Karline getroffen haben, hatte sie noch keine Wehen. Da saß sie also relativ gechillt in ihrer Krankenhauskleidung auf einer Liege. Könntest du uns, Mandy, vielleicht nochmal den Ablaufplan von so einer Sektio geben am Tag des Kaiserschnitts? Was muss denn da eigentlich noch last minute erledigt werden, bevor es da losgehen kann?
Man kommt 2 Stunden vor dem geplanten Kaiserschnitttermin in die Klinik. Dann hat man früher die Vulvahaare rasiert und einen Einlauf bekommen. Das tut man nicht mehr, das ist nicht notwendig. Da haben Studien gezeigt, dass das keinen Vorteil bringt. Und dann kriegt man aber einen venösen Zugang gelegt in den Arm oder in die Hand. Darüber kriegt man verschiedene Medikamente. Und das ist jetzt auch was anderes als dann die Rückenmarksbetäubung. Sondern über diesen venösen Zugang kriegt man zum Beispiel Flüssigkeit oder dann Medikamente, das Oxytocin, damit sich die Gebärmutter zusammenzieht nach der Geburt. Und dann kriegt man noch ein CTG. Also es werden noch die Herztöne des Kindes abgeleitet. Und idealerweise hatte man in der Zeit davor irgendwann auch einen Ultraschall. Aber an dem Tag braucht man keinen Ultraschall.
Mandy, ein Kaiserschnitt ist ja eine Operation. Muss man da nüchtern kommen oder kann man vorher noch gemütlich frühstücken?
Das kommt ein bisschen drauf an, wann dieser Kaiserschnitt geplant ist. Aber in vielen Kliniken ist es vormittags geplant. Und dann würde man morgens erstmal nichts essen. Man kann was trinken, klare Flüssigkeit, Wasser, aber man würde nichts essen.
Gut, das bespricht ja die Anästhesistin vorher auch alles mit einem ganz genau.
Ja, genau. Man hat vorher eine Anästhesistin getroffen, also in den Tagen davor. Und die hat einem da auch zu der Rückenmarksbetäubung informiert. Und die Geburtshelferin hat einen informiert über den Kaiserschnitt und was da zu erwarten ist.
Ah, da sollten wir vielleicht nochmal klären an dieser Stelle, dass, apropos Rückenmarksanästhesie, dass man natürlich die Sektio, wenn es eine geplante Sektio ist, miterleben kann. Das heißt, man ist natürlich nur zur Hälfte betäubt, würde ich jetzt mal so laienhaft sagen. Also man spürt nichts mehr so vom Bauch hoffentlich bis in die Füße.
Genau, das ist diese Rückenmarksbetäubung und das gibt es natürlich auch, die Kaiserschnitte in Vollnarkose. Die braucht man aber wirklich nur bei einer harten Indikation und zum Beispiel unter der vaginalen Geburt, wenn keine Zeit mehr bleibt für eine Rückenmarksbetäubung und es schnell gehen muss und eine Vollnarkose geht schneller als eine PDA.
Anna, du hattest hier als einzige von uns schon mal eine Sektio unter Vollnarkose. Wie lief denn das bei dir ab?
Ja, das kann ich jetzt vielleicht nur ganz kurz schildern. Das war natürlich durch Geburtskomplikationen. Nach sehr vielen Stunden Wehen ist diese Entscheidung getroffen worden. Ich konnte die nicht mehr selber treffen. Ich stand völlig neben mir. Das ist auch alles gut gegangen mit der Vollnarkose. Aber da werden wir sicher in einer späteren Folge auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über Komplikationen bei der Geburt sprechen und auch die psychischen Folgen davon. Ich bin natürlich dankbar, dass wir da alle gesund rausgekommen sind. Aber das ist schon was, wo zumindest ich sehr, sehr lange noch drüber nachgedacht habe und was auch ich bis heute nicht als eine schöne Erfahrung verbuchen würde. Aber ich denke, da können wir in einer späteren Folge auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Unbedingt. Karline spricht ja auch darüber, dass sie so viele Taschen dabei hat. Und man könnte ja sagen, das ist schon auch ein Nachteil an der Sektio, dass man eben danach nicht aufspringen kann und sein Baby mit nach Hause bringen kann. Also man kann keine ambulante Geburt haben. Man muss noch ein bisschen in der Klinik bleiben, für gewöhnlich so 3 bis 4 Tage, bevor man wieder fit genug ist, um nach Hause zu gehen. Mandy, was ist denn deine Empfehlung? Hast du da so eine Liste, die du dann immer den Frauen nennst, was sie alles mitbringen sollen, wenn man für einen Kaiserschnitt in die Klinik kommt? Und worüber hast du vielleicht schon mal gelacht, weil du dachtest so, warum hat die Frau dieses oder jenes mitgebracht, was aber vollkommen unnütz ist?
Ja, also es gibt in den meisten Kliniken so eine Empfehlung für das, was da reingehören kann in so eine Tasche. Aber im Prinzip ist es so, dass wir alles da haben. Also wir haben Babykleidung, Binden, Stilleinlagen und so weiter. Das gibt es alles schon da, aber natürlich will man vielleicht lieber seine eigene Kleidung benutzen und deswegen bringt man sich das also mit. Also Kleidung für sich selber, Kleidung für das Baby, dann Stilleinlagen, einen Still-BH vielleicht, das ist auch immer ganz gut. Dass man
Stillkissen könnte auch.
Ja, sowas würde man reintun. Was ich immer witzig finde, ist, dass viele Schwangere nehmen sich in ihre Kliniktaschen das mit, was sie während der ganzen Schwangerschaft nicht so essen und trinken durften. Also Alkohol spielt ja schon auch manchmal eine Rolle. Viele haben Sushi-Bestellliste dabei und bestellen dann quasi noch im Kreißsaal das Sushi, was sie die ganze Schwangerschaft nicht essen durften und freuen sich dann darauf.
Ja, das hat Karline ja auch gemacht. Sie hatte ja auch ein paar Snacks dabei.
Genau, sie hat sich da Sachen überlegt, die sie dann gerne nach der Geburt essen möchte. Und der Kaiserschnitt ist natürlich anspruchsvoll für den Körper und man kann, wenn man möchte, in den Tagen danach auf so leicht verdauliche Ernährung achten und viel trinken, dann gehen die Medikamente auch schneller aus dem Körper wieder raus.
Okay, jetzt lass uns zu dem Interview mit Karline zurückkehren. Wir hören jetzt gleich, wie du, Mandy, dazukommst und sie zum ersten Mal triffst. Ihr hattet euch ja vorher noch nicht gesehen, oder?
Genau, Karline habe ich nicht vorher kennengelernt, sondern wirklich am Tag ihres Kaiserschnittes. Das kommt immer ein bisschen drauf an. So die Aufklärung für den Kaiserschnitt, die erfolgt in so einer Spezialsprechstunde. Und das sind dann manchmal die gleichen Menschen, die dann auch den Kaiserschnitt durchführen. Und manchmal wegen dem Dienstsystem ist es dann eben aber auch jemand anderes. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt und uns trotzdem nochmal besprochen und so spezielle Wünsche abgefragt und geguckt, dass alles passt.
Ja, lass uns da mal reinhören, wie das Gespräch abgelaufen ist.
Hallo.
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 Guten Morgen.
Ich bin Mandy Mangler, hallo.
Karline Mohr.
Karline Mohr, ja, ich kenne dich natürlich auch. Oder beziehungsweise, wie darf ich dich eigentlich ansprechen, oder Sie?
Ich habe Wahlkampf für die SozialdemokratInnen gemacht, also da duzt man sich natürlich.
Okay, das ist gut. Dann duzen wir uns. Dann passt das ja. Wir planen ja einen Kaiserschnitt heute, also eine Bauchgeburt. Und gibt es noch Fragen von eurer Seite?
Ich wurde tatsächlich ganz hervorragend vorbereitet von euch allen bereits in den Vorgesprächen. Mhm. Mir brennt jetzt tatsächlich nichts akut auf der Seele.
Mhm. Ich habe noch ein paar Fragen.
Ja.
Und zwar, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir warten ja jetzt gerade ein bisschen, bis die OPs vor uns fertig sind, bis wir rankommen. Das dauert jetzt nicht mehr so lange, ein bisschen dauert es noch. Und wir haben die Möglichkeit, so ein Tuch zu haben, wo ihr also durchgucken könnt und eben auch seht, wie das Baby geboren wird. Und auch aktiv teilnehmen könnt, also einmal durch das Betrachten und dabei sein natürlich. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit von einer Kaiserschnittgeburt, also dass du aktiv auch mitpresst, das Baby mitentwickelst.
Nee, das glaube ich, würde ich eher nicht machen wollen.
Mhm.
Und bei dem Zugucken, also ich habe das tatsächlich bei euch schon mal angekreuzt auf irgendeinem Bogen, dass ich das machen würde. Da wollte ich aber tatsächlich nochmal nachfragen. Also ich bin es ja nicht gewohnt, Blut zu sehen und offene Bauchdecken oder so, das alles.
Das sieht man nicht so. Also du musst dir vorstellen, deine Perspektive, du liegst ja dann auf dem OP-Tisch, wo das Baby dann geboren wird. Und ihr beide seid dann zusammen mit dem Anästhesisten so in der Nähe deines Kopfes. Und das ist ja dein Bauch erstmal, aber du kannst, oder ihr beide könnt durch das Tuch hindurch gucken und das sehen. Man sieht da jetzt nicht Blut oder eine große Wunde oder sowas.
Habt ihr es jemals erlebt, dass da irgendeine Mutter von so ein bisschen traumatisiert war?
Nee. Interessanterweise nicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch immer gefragt. Also es gibt selten Sachen, die sehr, sehr so durchweg positiv betrachtet werden. Ich hatte noch niemanden, der gesagt hat, oh, das war ein Fehler oder das wollte ich nicht oder das hätte ich doch lieber anders machen sollen. Sondern alle sagen, das gibt mir das schöne Gefühl der Kontrolle auch. Und das, sonst hat man so ein Tuch, wo man nicht durchgucken kann. Und dann ist es so ein bisschen...
Ja, die Kai aus der Kiste.
Ja, man sieht dann nicht unbedingt die Geburt des Babys. So hat man die Möglichkeit, die Geburt des Babys eben noch aktiver zu sehen.
Ich würde das versuchen wollen, ja? Ich kriege einen Daumen hoch aus dem Hintergrund.
Super. Okay. Genau, wenn das nicht passt, können wir das jederzeit wieder ändern.
Oder ne? Ich mache die Augen zu.
Oder man guckt nicht, genau.
Mhm. Okay.
Genau, die leitende Hebamme Claudia Reimer, wollte auch noch was dazu sagen?
Ja, ich habe schon ganz häufig gesehen, die Frauen waren immer begeistert. Manchmal hatten dann die Partner so ein bisschen Respekt davor, aber es ist... nicht blutig zu sehen. Es ist mehr, wenn das Tuch zu ist, dass das Akustische die Frauen unsicher macht, weil man hört immer, aber das ist das Fruchtwasser, was abgesaugt wird. Und da könnte man sonst denken, dass das blutig ist oder so. Ist es gar nicht. Das ist das Fruchtwasser, was wir nicht auf dem Boden haben wollen und nicht im Nassen stehen wollen. Das wird abgesaugt und das ist ja relativ viel, 670 Milliliter. Und das hört man natürlich. Und wenn man gar nicht weiß, was da ist, und so hat man den Blickkontakt auch zu den Operateuren. Das ist das Schöne dabei.
Okay. Ja. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Es ist ein schöner Tag, auch um geboren zu werden heute.
Finde ich auch, ja. Tatsächlich. Heute ist Weiberfastnacht. Ist euch das, euch Berlinern das eigentlich klar, was das alles heißt?
Das ist sehr gut, sehr gut.
Ich habe auch eine Clownsnase dabei, falls die jemand aufnimmt. Spaß.
Mandy, du hast doch schon mal im Karnevalskostüm, warst du schon mal bei einer Geburt dabei, hast du schon mal im Podcast erzählt.
Wirklich?
Stimmt, da wurde ich zu einem Notfall gerufen. Ich war aber auf dem Weg zu einer Faschingsparty und war schon verkleidet. Und dann bin ich ganz schnell hierher gekommen, habe auch vergessen, das alles auszuziehen und stand dann irgendwie so am Tisch. Das
war
so
als was warst du da verkleidet?
Das war irgendwas Merkwürdiges auch, irgendwie sowas wie der Wolf von Rotkäppchen oder so.
Wie passend. Der hat, ja. Über die Symbolik muss ich noch kurz nachdenken.
Ja, genau.
Ja, über diese Symbolik muss ich auch noch kurz nachdenken, Mandy. Der Wolf kehrt nach Berlin zurück. Ja, das war jetzt also das letzte Gespräch vor der Operation, was mich interessieren würde. Du hast da im Gespräch die verschiedenen Möglichkeiten erwähnt, wie Karline an der Geburt teilhaben kann. Und dieses Sichttuch ist, glaube ich, recht einfach verständlich. Da kann man halt zugucken. Und dann erwähnst du außerdem die Kaiserinnengeburt und sagst, da könnte man aktiv mitpressen, wenn man mag. Und ich weiß, dass es dieses Verfahren jetzt nicht so lange gibt und vielleicht kann ich es mir deshalb nicht so gut vorstellen. Also der Ablauf beim Kaiserschnitt ist ja grob, das hören wir später auch noch. Du schneidest in den unteren Bauchraum, öffnest die Gebärmutter. Aber wie und wohin und wenn ich narkotisiert bin, presse ich denn dann da? Presse ich also das Kind eigenständig durch die Öffnung im Bauch?
Ja, es ist so, dass einer der Kritikpunkte von einem Kaiserschnitt ist ja so die Passivität. Ne? Man legt sich hin und es ist wie ein Film, der an einem abläuft. Man hat dann nicht viel aktives Zutun an dieser Situation. Und jetzt wollen wir natürlich immer besser aktiv sein und selbstermächtigt. Und deswegen wurde eben die sogenannte Kaiserinnengeburt entwickelt. Das bedeutet, die Geburtshelferinnen eröffnen den Bauchraum und auch den Uterus, die Gebärmutter. Und dann wird zum Beispiel der Sichtschutz heruntergenommen oder es besteht sowieso schon so ein Fenster in dem Sichtschutz. Und die Schwangere und Begleitperson können zum einen sehen, was da passiert und zum anderen kann die Schwangere also pressen. Sie kann nicht so stark pressen wie bei einer vaginalen Geburt, weil sie hat ja diese Rückenmarksbetäubung, aber sie kann definitiv pressen und sie hilft also diesem Kind auf die Welt durchpressen. Sie sieht auch den Effekt des Pressens. Und ich weiß, dass wir das häufig am Anfang haben wir gedacht, naja, das ist so romantisiert und braucht man das wirklich? Aber es gibt sehr viel positives Feedback von den Gebärenden zu dieser Geburtsmethode. Und Studien haben auch untersucht, dass es dadurch zu einer Zufriedenheit mit dieser passiven Geburtsmethode kommt. Von daher ist es also eine Möglichkeit, den Kaiserschnitt zu gestalten.
Mandy, aber trotzdem nochmal, wie presst man denn, wenn man eigentlich genau in dem Bereich, wo man pressen soll, narkotisiert ist?
Ja, man kann durch den Oberkörper und zum Beispiel durch Einatmen ja den Druck im Bauchraum erhöhen. Ja? Jede von uns, die jetzt mal stark einatmet und die Luft anhält, hat dann schon den Druck im Bauchraum erhöht. Und wenn man jetzt dann noch versucht, nach unten zu drücken, genauso wie bei einer vaginalen Geburt, dann hat man einen gewissen Druck aufgebaut, der diesem Baby dann hilft, geboren zu werden. Und es gibt ja viele Frauen, die sich aufgrund der Angst vor einer vaginalen Geburt für einen Kaiserschnitt entscheiden. Und diese haben vielleicht so auch noch mehr Nähe zu diesem Erlebnis Kaiserschnitt und auch zumindest ein kurzes Erleben von Aktivität und unter dieser Geburt.
Mandy, wo du gerade das Stichwort Angst erwähnst, lass uns da doch mal kurz stehen bleiben. Ich bin da bei den Recherchen vorab zu dieser Folge auf den Begriff der Tokophobie gestoßen. Das beschreibt die pathologische Angst vor dem Geburtsprozess. Also zum Beispiel, dass dem Kind etwas passieren könnte oder dass man selber verletzt wird im Becken. Und das sind dann nicht einfach Sorgen, sondern diese Angst beeinträchtigt sehr stark die Gefühlswelt und das Leben der Schwangeren. Und eine Auswirkung dieser Angst kann es angeblich sein, dass Schwangere dann eben sich für einen Kaiserschnitt entscheiden, obwohl es eben keine körperlich-medizinischen Gründe gibt.
Ja, das ist interessant, weil es auch natürlich sehr viel damit zu tun hat, wie man Geburt für sich selber besetzt und vielleicht auch damit zusammenhängt, wie man selber geboren ist und was für Erzählungen zu der eigenen Geburt von der eigenen Mutter weitertransportiert wird. Und ich habe mich da mal in Studien dazu umgesehen. Da gibt es ein Review aus 2022 und da wurden Studien ausgewertet, die den Zusammenhang zwischen Tokophobie und Kaiserschnitt untersuchen. Und laut diesem Review gibt es also bei zwischen 7% und 25% der Frauen in der ersten Schwangerschaft eine Tokophobie, also große Ängste zu den Wehen. Und wir merken gleich, das ist eine ziemlich breite Spanne. Und von diesen Frauen wiederum entschieden sich dann zwischen 7% und 19% für einen Wunschkaiserschnitt. Und wenn man diese Zahlen jetzt mal zusammenrechnet, also 19% von 25% als Höchstwerte, dann sind es also 5% der Schwangeren insgesamt. Das sind jetzt nicht riesige Bevölkerungsanteile. Und ich sage das jetzt auch nicht, weil ich die Ängste von diesen Menschen irgendwie kleinreden möchte, sondern wir stehen natürlich vor der Frage, woher kommt die Verdopplung der Kaiserschnittrate seit den 90ern? Und dann kann man sagen, naja, es ist Zeitgeist, aber was bedeutet das Zeitgeist? Wir haben eben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Und aufgrund dieses Sicherheitsbedürfnisses entscheiden wir uns in vielen Situationen, einen Kaiserschnitt durchzuführen, weil wir dann vermeintliche Komplikationen oder vermeintliche Pathologien auch einer weiteren vaginalen Geburt vermeiden wollen. Also wir tun das sozusagen vorausschauend oder vorauseilend auch. Und können natürlich auch nicht sagen, dass diese Komplikationen immer eintreten würden. Und wenn wir jetzt uns die Situation ganz genau angucken, dann stellen wir aber fest, dass diese hohe Rate an Kaiserschnittraten, also 30,9% in unserem Land, dass die doch nicht jeder will und dass die zu hinterfragen ist.
Moment, Mandy, das müsstest du uns jetzt bitte nochmal erklären. Was ganz genau ist denn jetzt nun das Problem mit dem Kaiserschnitt?
Erstmal kann man anerkennen, dass der Kaiserschnitt natürlich ein wertvoller und praktischer Teil der modernen Geburtsmedizin ist. Und die Weltgesundheitsorganisation hat dazu 2015 einen Bericht herausgegeben. Und demnach kann man sagen, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen der Überlebensrate von Kindern und Schwangeren und den steigenden Raten beim Kaiserschnitt. Also es wird global gesehen, also Leben gerettet. Und wir haben über die primären Indikationen gesprochen, also wie zum Beispiel auch der Kaiserschnitt im Notfall helfen kann, Komplikationen zu vermeiden. Und das sagt dieser Bericht. Und dieser Bericht sagt auch, dass ab einer Rate von 10% global gesehen kein positiver Effekt mehr für das Überleben von Mutter und Kind festzustellen sind. Und jetzt können wir sagen, gut, das sollte man nochmal für jedes Land und für jedes Gesundheitssystem natürlich intensiv betrachten. Aber wir können uns damit auseinandersetzen, was eben zwischen diesen 10% und den 30,9% Kaiserschnittrate bei uns passiert und wie wir damit umgehen. Weil es natürlich auch ein erhöhtes Risiko gibt für Infektionen durch den Kaiserschnitt. Und es hat schon auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Effekten auf Mutter und Kind, wenn ein Kaiserschnitt durchgeführt wird.
Ich finde es total spannend, wie der Geburtsmodus Folgen haben kann für die Gesundheit des Kindes. Also was hat es damit zu tun, ob ein Kind durch die Vagina oder die Bauchdecke geboren wird, ob das später beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma hat?
Ja, das ist interessant, dass das Risiko für Asthma zum Beispiel erhöht ist bis zu 20% für diese Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden. Und jetzt hat man sich gefragt, warum das so ist. Und da gibt es multifaktorielle Ursachen. Man hat erst überlegt, wird die Lunge eben bei einer vaginalen Geburt durch den Geburtsweg zusammengedrückt und ist deswegen besser entfaltet, hat weniger Fruchtwasser auch drin, oder gibt es immunologische, also das Immunsystem betreffende Effekte einer vaginalen Geburt, die direkt noch über das Blut auf das Kind kommen? Oder liegt es am Mikrobiom, also dass das Baby durch die Vagina eben direkt mit dem mütterlichen Mikrobiom, also den guten Bakterien, in Kontakt kommt und bei einem Kaiserschnitt dann erst in den Tagen nach der Geburt dieses Mikrobiom aufgebaut wird? Man weiß es nicht ganz genau, aber sicherlich kommt daher auch der Fokus auf das Mikrobiom unter der vaginalen Geburt.
Da habe ich was über Vaginal Seeding gelesen. Also da werden per Kaiserschnitt geborene Kinder nachträglich mit vaginalem Sekret im Gesicht betupft. Und der Gedanke ist eben, dass das Kind so trotzdem in den Genuss des vaginalen Mikrobioms kommt, ohne die vaginale Geburt. Ich hatte das eigentlich so ein bisschen als Unsinn abgetan, aber jetzt, wo du das so erzählst, klingt das ja so, als könnte da fast was dran sein.
Ja, das Interessante, habe ich gerade letzte Woche nochmal Studien gewälzt, weil ich einen Vortrag zu gehalten habe. Und die Studien sind widersprüchlich. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das empfiehlt. Letztendlich funktioniert Vaginal Seeding so, dass man eine Kompresse in die Vagina legt vor dem Kaiserschnitt und diese dann dort drin lässt. Und wenn das Baby dann geboren ist, das Baby im Gesicht mit dieser Kompresse abwischt. Und zum einen kann man sagen, ja, dabei kommt es eben natürlich dann zu einer gewissen Besiedlung dieses Babys. Das ist ja auch der gewünschte Effekt, dass Lactobacillen, also die guten Bakterien aus der Vagina und andere eben auch, die dort sind, an das Baby gelangen. Jetzt hat man aber bei Kaiserschnitten die Kinder untersucht und festgestellt, dass sowohl bei Kaiserschnitten und auch bei vaginalen Geburten die Zeit nach der Geburt, das Bonding mit den Eltern sehr wichtig ist für das Mikrobiom und dass sich das dadurch aufbaut. Also ein Mikrobiom ist auch was sehr Langsames. Das passiert nicht einfach so, weil man mal mit einer Kompresse abgewischt wird, sondern das braucht Zeit, sich aufzubauen. Und die ersten Tage, Wochen nach der Geburt sind dafür wichtig. Und im schlechtesten Fall können dem Baby natürlich auch Erkrankungen wie Herpes oder andere durch dieses Vaginal Seeding übertragen werden. Deswegen, ja, wird es nicht im großen Stil durchgeführt. Manche möchten das. Und dann kann man mit ihnen darüber sprechen und das durchführen. Aber man sollte sich natürlich bewusst sein, was es bedeutet.
Mandy, so geplante Sektios stelle ich mir jedenfalls so vor, als Hobby-Krankenhausmanagerin, haben doch sicherlich auch einen gigantischen Vorteil für so einen Klinikablauf. Ne? Und könnte das nicht vielleicht auch sein, Achtung, Suggestivfrage, dass Kliniken ein gesteigertes Interesse daran haben, eben möglichst viele Sektios zu betreuen, damit sie besser planen können, wie im Fall von Kaline auch.
Ja, könnte man meinen. Und ich bin ja in sehr engem Kontakt mit allen geburtshilflichen Chefärzten, Chefärztinnen aus Berlin, 21 an der Zahl. Und das gibt es aber nicht. Also man würde sich das ja so vorstellen, so ein Kaiserschnittzentrum oder so, ne? Oder so ein Fokus auf Kaiserschnitt. Da kommt man dann, morgens kommen immer ganz viele Schwangere und dann kriegen die ihren Kaiserschnitt und dann macht man irgendwann Feierabend. Ja. Genau, und dann ist das zu Ende. Das gibt es nicht. Also auch wenn das häufig so in den Raum gestellt wird, aber es gibt keine Klinik, die das so durchführt. Weil, also ich glaube, das wäre einfach auch nicht vertretbar. Also zumindest jetzt in unserem Land nicht. Es gibt sicherlich Länder, wo das anders ist.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu Chaka und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
Jedenfalls geht so ein Kaiserschnitt wirklich erstaunlich schnell. Wir hören nämlich jetzt gleich mal in unsere Aufnahmen von der Geburt rein. Und falls ihr euch wundert, liebe ZuhörerInnen, das ist wirklich live on tape. Also ihr hört die volle Länge. Und es hat wirklich nur ein paar Minuten gedauert. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir kommen zum wahrscheinlich spannendsten Moment der Folge und starten mal mit der Geburt.
Hallo, wir sind jetzt hier im OP. Karline lacht. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Hallo, Karline. Hallo. Wie geht es dir jetzt?
Der Baby-Dad hat eine handgeschriebene Liste mit schlechten Wortwitzen dabei, um mich abzulenken.
Das ist so, so cool. Karline liegt jetzt tatsächlich auf dem Operationstisch und zwei große Lampen beleuchten sie von oben. Und sie wird jetzt gerade noch zum Schluss für die OP vorbereitet. Claudia Reinbar ist auch dabei. Hallo Claudia, schön, dich wiederzusehen.
Ja, hallo. Wir sind jetzt schon wieder einen Schritt weiter Richtung Geburt. Und ich stehe jetzt hier schon steril verpackt, weil ich auch an die Operateure rankomme und dann das Baby in Empfang nehme mit diesem vorgewärmten Tuch.
Das ist toll und hier sind richtig viele Leute gerade unterwegs. Claudia, kannst du uns einmal sagen, wer außer Mandy, die jetzt gerade noch verkabelt wird, noch hier ist?
Genau, das ist immer auch einer, der Chefin assistiert, das ist unser Oberarzt, Dr. Kuberg. Dann haben wir eine sterile OP-Schwester, die alle Instrumente anreicht und eine unsterile, die von überall was dazugeben kann oder anreichen kann, was noch fehlt. Wir haben die Anästhesistin da und die Anästhesie-Pflegekräfte, euch natürlich und die Hebamme und die Begleitperson.
Also es ist ganz schön voll hier. Was ich toll finde, ist, dass es ein Kreißsaal ist mit Tageslicht oder ein OP-Saal mit Tageslicht, ja. Das kenne ich so gar nicht.
Ja, das lieben wir so, das ist im Kreißsaal so und das ist im OP, man kriegt schon mit, ist hell oder dunkel und scheint die Sonne oder nicht, das finde ich gut.
Hallo. Viel ist schon geschafft, jetzt würden wir euch abdecken, also es kommt so diese Abdeckung, ja. Da kleben wir was auf den Bauch und ich erzähle alles, was geschieht und dann geht okay. Es weiter, okay?
Und du sagst ganz schnell, wenn es dem Baby gut geht, ja?
Auf jeden Fall, okay. Auf jeden Fall. Es sieht bis jetzt alles super aus. Die Hebamme hat es gerade noch auch gemonitort mit einem CTG, hat geguckt nach den Herztönen und das Baby, dem geht es sehr gut. Es ist auch wach und es freut sich auch schon, euch kennenzulernen. Okay, so jetzt ruckelt es hier unten ein bisschen. Okay.
So, jetzt wird gerade ein großes blaues Tuch vor Karline gehängt. Ich bin noch hinter dem Tuch. Ich gehe jetzt mal einmal um den Tisch herum und schaue mir, was auf der anderen Seite passiert, todesmutig. Karlines Bauch wird abgedeckt. Aber in der Mitte ist eine Aussparung und ich glaube, das wird wahrscheinlich sein, wo dann der Schnitt gesetzt wird.
Wo schneidet Herr Kuberg hier?
Wir stehen ein bisschen im Weg und bemühen uns, das nicht zu tun.
So wäre das. Ist das okay für euch? Ja. Jetzt haben wir nämlich das Fenster aufgemacht und ihr könnt durchgucken und da sieht man dann, dass, wenn das Baby kommt.
Also die durchsichtige Folie wurde zwischen Karline und ihrem Bauch aufgehängt, sodass sie sehen kann, was auf der anderen Seite passiert. Jetzt gerade wird sie leicht gepiekst, okay. Um zu sicher zu gehen, dass sie auch nichts spürt.
Ist okay? Prima. Dann nehme ich jetzt ein kleines Messer. Genau. Und jetzt würde ich den Hautschnitt machen. Okay? Wenn irgendetwas ist, dann sagst du einfach Bescheid. So, jetzt machen wir den Hautschnitt. Und das ist ja eine sanfte Sektion, also ein sanfter Kaiserschnitt. Da schneidet man nicht so viel, sondern man schiebt mehr. Achtung. Und jetzt ziehen wir. Jetzt ruckelt es ein bisschen und wir ziehen. Genau. Jetzt einmal nochmal eine Klemmchenschere.
Mandy, wo bist du jetzt gerade?
Jetzt gucke ich gerade auf sehr schöne Muskulatur. Das sieht alles sehr gut aus. Und mache noch ein bisschen uns Platz, damit das Baby dann aussteigen kann demnächst. Jetzt habe ich gerade die Faszie und gucke mir die Faszie an, mache da auch noch ein bisschen Platz. Die Fasse ist über den Muskeln. Und jetzt gehe ich durch die Mitte der Muskulatur durch. Und das ist so wie ein Vorhang im Theater. Der ist auch genauso schön rot wie ein schöner Theatervorhang. Und den mache ich jetzt auf in der Mitte und ziehe das dann zur Seite. Man schneidet nicht, sondern zieht nur. Genau. Mhm. Jetzt gucke ich schon auf die Gebärmutter. Gib mal bitte kleines noch mal Messer ganz kurz. Jetzt sehe ich sehr schön die Gebärmutter und die Blasenumschlagfalte nennt man das. Gib mir mal einen Tupfer. Und das schiebe ich jetzt noch mal runter, dann schiebe ich die Blase dadurch ein bisschen weg. Ich spüre schon den Kopf vom Baby.
Wirklich?
Ja.
Hat die Farbe?
Ich sehe es noch nicht. Gib mir noch mal ein Messer. So, jetzt sehen wir die Gebärmutter und jetzt... Und jetzt mache ich vorsichtig auf die Gebärmutter durch einen ganz klitzekleinen Schnitt. Die Fruchtblase steht. Jetzt sehe ich die Fruchtblase. Ich habe jetzt die Gebärmutter eröffnet. Mhm. Jetzt gehe ich mit der Hand.
Jetzt hörst du gleich das Fruchtwasser, was ich dir erzählt habe, bei der Absauger.
Jetzt ist die Fruchtblase geplatzt. Und jetzt schieben wir ein bisschen. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Babykopf. Jawohl. Ah, oh, ein Babykopf. Guck mal. Süß.
Oh mein Gott. Keine Haare.
Doch, ein bisschen blonde Haare hat das kleine Baby.
Blond.
Jetzt nehme ich die Schulter von dem Baby und ziehe daran.
Als ich noch Haare hatte.
Ich habe ein Ohr gesehen.
Gehe ich unter die Arme und ziehe das Baby so ein bisschen raus. Das sagt ja. Hallo. Hallo.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Was für ein süßes Baby. Hallo, willkommen. Ja, hallo.
Ja. Die kleine Toni ist da.
Ich mache das Baby ein bisschen sauber.
Richtig schnell.
Es war jetzt 13:50 Uhr zur Geburt.
Ja. Guck mal hier.
Oh Gott.
Ganz süß, ganz süß. Ja. Was bist du süß?
Damit die kleine Toni nicht erschreckt wird, wurde die Lampe über ihr weggedreht, damit sie sich nicht so doll erschreckt. Es ist ein extrem süßes Baby, was gerade geboren wurde, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Und jetzt hat Claudia die kleine Toni in ein steriles Tuch gelegt und wird es jetzt Karline geben. Ein neuer Mensch. Was sagt man in so einem Moment? Ich weiß es auch nicht. Herzlichen Glückwunsch wahrscheinlich.
Ja, wir sind zurück und ich muss sagen, ich habe ja schon einige Interviews geführt, aber noch nie mit jemandem, der quasi unten aufgeschnitten wurde, während ich oben gleichzeitig mit ihm gesprochen habe. Wahnsinn. Also wenn ich das jetzt nochmal höre, finde ich es wirklich beeindruckend, wie du dich da so durch die verschiedenen Körperschichten des Menschen durchgearbeitet hast, Mandy. Vielleicht können wir einfach nochmal ein paar Punkte klären. Du erwähnst ja relativ am Anfang, dass das ein sogenannter sanfter Kaiserschnitt ist. Ich hoffe doch, dass es kein unsanfter Kaiserschnitt ist, aber kannst du uns noch mal erklären, was die Vorteile von einem sanften sind?
Ja, es gibt also verschiedene Formen von Kaiserschnitten und der, den man heutzutage in den meisten Fällen durchführt, ist ein Kaiserschnitt nach Misgaf Ladach und das ist ein Krankenhaus in Jerusalem, das diese Form des Kaiserschnittes als erste etabliert hat. Und dabei wird also das Gewebe nicht wie bei einem klassischen Kaiserschnitt geschnitten in allen Schichten, sondern es wird so auseinandergezogen. Und das ist viel, viel schonender. Die Wundheilung geht schneller und das ist Standard heutzutage.
Ja, also wir haben natürlich, um das nochmal klarzustellen, vorher mit Karline besprochen, dass wir sie nicht zwangsinterviewen werden während der Sektio, sondern ich habe mit ihr vereinbart, dass sie den Kopf ganz leicht in meine Richtung neigt, wenn sie bereit ist, dazu was gefragt zu werden. Das ist mir nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle festzuhalten. Denn während ich ja mit ihr gesprochen habe, hast du unten hinter dem durchsichtigen Vorhang weiter operiert und ich konnte es auch sehen. Das hat also nochmal einen Großteil der Zeit im OP in Anspruch genommen, dass du sie sozusagen zugenäht hast. Das dauerte dann nochmal so ungefähr 20 Minuten. Vielleicht kannst du ja nochmal zusammenfassen, was du so genau tust, wenn das Baby raus ist.
Ja, und das ist auch interessant, dass das Baby rauszuholen, das geht viel schneller als dann der Prozess der Rekonstruktion, also alles wieder zusammenzunähen. Und ja, wenn das Baby geboren ist, dann kann man nochmal überlegen, ob man das spät abnabelt, also noch erstmal noch die Nabelschnur und Plazenta dran lässt und etwas wartet, damit dann noch Blut zum Baby kommt. Und dann kann man das Baby abnabeln, dann die Plazenta bergen. Also da hilft man der Plazenta auch auf die Welt zu kommen und löst diese aus der Gebärmutter ab. Und dann würde man als erstes die Gebärmutter wieder zunähen und dann die Muskelschichten und dann die Faszie, also das, was über der Muskulatur liegt und dann am Ende die Haut.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, Mutter und Kind sind wohl auf. Das ist alles super verlaufen bei dem Kaiserschnitt. Mandy, was sind denn Dinge, die schief laufen könnten?
Wir haben ja jetzt einen sehr geplanten Kaiserschnitt gehabt. Das heißt, da treten sehr selten Komplikationen auf. Wenn Kaiserschnitte im Laufe einer vaginalen Geburt durchgeführt werden oder in einer Notfallsituation, dann ist die Komplikationsrate zum Teil höher und es können während der Operation eben Blutungen auftreten oder Verletzung von Organen, die in der Nähe sind, also zum Beispiel Blase oder Darm. Und hinterher können dann eben auch Wundheilungsstörungen auftreten. Das ist alles zugegebenermaßen sehr selten, aber es sind Komplikationen, die so im einstelligen Prozentbereich geschehen können.
Weil es eben eine Operation ist, also wie bei jeder anderen Operation auch.
Genau, das sind Operationsrisiken.
Okay, lass uns doch mal in den OP zurückgehen. Ich habe Karline gleich nach der Geburt gefragt, wie sie das alles so empfunden hat. Und man merkt dann auch gleich, für sie war das vermutlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass sie durch diese Folie bei der Geburt ihres Kindes zusehen konnte.
Karline, alles in Ordnung? Möchtest du was sagen? Wie geht es dir?
Es ist ein richtiges Baby, es ist alles dran. Es ist total verrückt.
Das Baby ist extrem süß. Ich glaube, ich habe es schon 5-mal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
Wie geht's dir jetzt?
Ich bin so froh und es ging so schnell. Das waren ja jetzt 5 Minuten.
Ja. Das ist super.
Das ist richtig gut.
Das war ganz toll. Und hast du es gesehen? Wie es rausgekommen ist oder rausgeholt?
Das war wirklich ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben mit der Folie, weil das war ein ganz, ganz schöner Moment. Da wird ein Mensch ja aus dir rausgehoben. Ich habe es schon mal gesagt, das ist verrückt.
Wir haben jetzt die Perspektive während der Geburt gehört und die von Karline. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, wie Claudia Reinbey, deine leitende Hebamme, die ja auch schon mehrfach hier im Podcast zu Gast war, mit der Plazenta rumgelaufen ist. Also natürlich nicht über der Schulter, sondern in so einem Kübel. Und wie sie dann an der den Blut-pH-Wert des Kindes bestimmt hat. Warum macht man das?
Man bestimmt nach jeder Geburt den pH-Wert des kindlichen Blutes aus der Nabelschnur und daran kann man ablesen, ob das Kind irgendeine Art Stress unter der Geburt hatte, zum Beispiel.
Macht man dann noch weitere Tests?
Ja, man untersucht noch den sehr bekannten Apgar-Wert, nach Virginia Apgar ja benannt. Und da wird dann der Tonus und die Farbe des Babys und Herzfrequenz untersucht. Also das Baby wird schon auch so ein bisschen leichter Leistungsdruck mit Zahlen bedeckt.
Mandy, ich hatte ja eben schon erzählt, ich habe selber auch Erfahrung mit Kaiserschnitt, allerdings eben Notfall-Kaiserschnitt, alles ein bisschen anders mit Vollnarkose. Aber ich würde gerne mal wissen, bei so einem geplanten Kaiserschnitt, wie lange dauert das ungefähr, bis man dann wieder aufstehen kann, aufs Klo gehen kann? Erzähl doch mal.
Diese Rückenmarksbetäubung, die man hat, die wirkt dann noch ein paar Stunden und man kann ein paar Stunden die Beine nicht bewegen. Das ist auch so eine der merkwürdigsten Situationen, finde ich, von dem OP-Tisch in das Bett zu kommen. Das kann man nicht selber tun. Man kann dann nicht selber rüber kriechen, sondern man wird dann rüber geschiftet von dem Team. Und in den paar Stunden danach, so 4 bis 5 Stunden, kommt langsam das Gefühl in den Beinen zurück. Man hat immer noch einen kleinen Katheter in der Blase, weil man kann natürlich auch nicht auf Toilette gehen. Und wenn das Gefühl in den Beinen wieder zurück ist nach ein paar Stunden, dann ist es möglich, die Beine zu bewegen und vorsichtig versuchen aufzustehen, gerne mit Hilfe oder jemandem, der einem dabei unterstützt. Und dann könnte man den Dauerkatheter auch entfernen lassen und selber wieder auf Toilette gehen.
Das erinnert mich daran, ich hatte auch einen Notkaiserschnitt nicht unter Vollnarkose, sondern unter PDA. Und bei mir kam da schon gefühlt 5 Minuten nach der Geburt eine Pflegerin, die sagte, so, ich bin Schwester, weiß ich nicht mehr, ich mobilisiere sie jetzt. Und ich habe gesagt, nee, vielen Dank, vielleicht morgen, vielleicht kommen sie morgen nochmal wieder. Mhm. Das fand ich wahnsinnig anspruchsvoll, aber natürlich leuchtet einem der Sinn total ein, dass man nicht lange rumliegt wie so eine Mumie. Was ist der Sinn, dass man möglichst bald mobilisiert wird?
Ja, also wenn man immobil ist, also nur liegt, das ist in den allermeisten Fällen von Nachteil. Und deswegen wird also versucht, dass man so schnell wie möglich wieder aufsteht und zumindest ein bisschen läuft. Wenn man das nicht tut, liegt es meistens an den Schmerzen, die man hat. Und das kann jede Schwangere mit Kaiserschnitt vielleicht für sich mitnehmen, dass diese Schmerzen man bekämpfen kann direkt nach dem Kaiserschnitt und dass man gewisse Schmerzmittel auf der Wochenbettstation bekommt. Aber manche bekommt man nur, wenn man danach fragt. Also man kriegt diese Basisschmerzmedikation und den Rest sollte man erfragen. Das heißt, wenn man merkt, die Schmerzen steigen an, dann unbedingt die Pflegende bitten, die Bedarfsmedikation zu geben. Weil das den Körper unnötig stresst, wenn man nach einem Kaiserschnitt Schmerzen hat.
Also mit anderen Worten, man bekommt normalerweise Ibuprofen. Mhm. Wenn man aber sagt, jetzt bitte die Bedarfsmedikation verabreichen, was bekommt man dann?
Also man bekommt, in den meisten Kliniken gibt es so Schmerzstandards, Ibuprofen und Paracetamol. Und man hat auch noch natürlich von der Rückenmarksbetäubung nachwirkend die Schmerzmittel. Wenn der Schmerz aber dann ansteigt, dann ist es also viel besser, den Schmerz im Anstieg abzubremsen, als einen Schmerz, der sehr stark ist, dann wieder runterzubekommen. Das ist viel schwerer. Deswegen unbedingt daran denken, wenn der Schmerz steigt, Schmerzmittel sich geben zu lassen, zum Beispiel Novalgien oder es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Ich kann mich da an so kleine rote Kügelchen oder Pillen erinnern, die ich ganz toll fand.
Ja, es gibt Morphinderivate, genau. Also stark, die dann auch so ein leichtes Achterbahngefühl hinterlassen, wenn man die einnimmt. Die wirken dann sehr stark gegen Schmerzen. Und das ist auch gut so in dieser Phase, denn es ist stressig, mit dem kleinen Baby Schmerzen zu haben. Und in dieser postoperativen Phase, dann, das ist nicht gut.
Schade, die roten Pillen hätte ich auch gerne gehabt, aber hätte ich nur den Güncast gehört.
Warte mal aufs Mitbringsel.
Ja. Oh. Mandy, wie lange muss man sich denn nach so einem Kaiserschnitt schonen?
Ja, schonen, das ist ja sowieso die Phase des Wochenbetts. Da ist es sowieso empfehlenswert, jetzt nicht das nächste Zoom-Meeting wieder gleich zu planen und zu arbeiten zu gehen, sondern sich eben auf dieses neue Wesen und seine eigenen körperlichen Veränderungen einzulassen. Und letztendlich ist nach 6 Wochen die Wundheilung abgeschlossen und auch der größte Teil des Wochenbettes vorbei. Also so größere Anstrengungen würde man in dieser Phase jetzt erstmal nicht planen. Das ist auch dann sehr individuell unterschiedlich.
Und ich kann mich auch erinnern, dass die nach diesen 3 bis 4 Tagen, also hat man ja immer noch mit dieser Wunde zu tun, dass die Hebamme ja dann die Nachsorge übernimmt und sich eben auch den Schnitt an sich anschaut und versorgt und darauf achtet, dass sich da nichts entzündet und so weiter.
Genau, man kann sich selber seine Narbe angucken. Man kann so 1-2 Tage ein Pflaster drauflassen. Danach muss man das nicht unbedingt mehr drauflassen, es sei denn, es ist einem angenehm. Und wenn man selber Rötungen an der Wunde merkt, die so flächig sind, dann kann man das idealerweise der Hebamme zeigen oder selber auch fotografieren und dann gucken, ob diese Rötungen größer werden, auch um die Narbe. Ja, dann, das ist dann immer ein Zeichen für eine Infektion.
Kaline hat uns ein paar Tage nach ihrem Eingriff Sprachnachrichten geschickt, weil wir sie natürlich nicht zu Hause belästigen wollten. Und man hört ihr zum einen an, dass sie sehr, sehr happy ist mit allem und man hört aber auch, dass sie sich offenbar ziemlich schnell erholt hat.
Hallo und liebe Grüße aus dem Wochenbett. Wir sind seit ein paar Tagen zu Hause und von mir bekommt diese ganze Wochenbettgeschichte tatsächlich 5 von 5 Sternen. Ich finde alles herrlich. Das liegt natürlich vor allem daran, dass ich das süßeste Baby der Welt habe. Also ganz objektiv betrachtet, das hat nichts mit irgendeinem Hormonrausch zu tun. Es ist das süßeste Baby der Welt. Und wenn man an diesem flaumzarten Köpfchen schnuppert, dann ist sowieso die Welt in Ordnung. Schmerzen an der Kaiserschnittwunde habe ich eigentlich keine mehr. Ich bin auch schon, als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind, ziemlich problemlos in den 5. Stock zu mir nach oben gekommen, ohne Aufzug wohlgemerkt. Das ging auch schon prima. ich nehme keine Schmerzmittel mehr und inzwischen kann ich sogar lachen, ohne dass es wehtut. Also das fand ich alles relativ easy.
Ja, was Karline da natürlich berichtet, hat überhaupt nichts mit Hormonen zu tun, oder, Mandy? Nein, also das ist natürlich ein Zustand, in dem man sich durchaus befinden kann im Wochenbett, im frühen Wochenbett. Und das hat auch, glaube ich, nichts mit dem Geburtsmodus zu tun, oder? Das ist total Schnuppe, ob man da eine Sektio hatte oder vaginal entbunden hat. Denn der Hormonrausch stellt sich immer ein.
Ja, wobei, da fallen mir zwei Sachen ein, sozusagen. Also zum einen, die Phase nach einem Kaiserschnitt ist schon dadurch, dass es eine Operation ist und man kriegt ja auch blutgerinnende Mittel, weil man sich nicht so doll bewegt und so, das ist schwieriger als nach einer vaginalen Geburt, wo man sofort wieder aufstehen, rumlaufen kann, ambulant nach Hause gehen kann. Und das Zweite ist, sie hatte jetzt hier sehr schön das Wochenbett dargestellt. Es ist natürlich trotzdem eine herausfordernde Phase von körperlichen Umstellungen, das Baby, was gestillt werden möchte und sehr viel Energie auch bedarf. Also es gibt auch andere Phasen des Wochenbettes, auf die wir auch nochmal kommen.
Ja, das ist wichtig, dass du das erwähnst, Mandy, dass es nicht alles plüschig und rosa und Köpfchen schnuppern ist, sondern auch echt hart sein kann. Also ich könnte da, mache ich jetzt nicht an dieser Stelle, aber wenn wir dann irgendwann dazu kommen, packe ich gerne aus.
Wir werden ja auf jeden Fall eine eigene Folge zum Wochenbett machen.
Das Richtig, darauf freue ich mich schon wichtig. Sehr.
Mandy, eine Sache, die wir vorhin vergessen haben, was auch noch ein Unterschied zur vaginalen Geburt ist und natürlich auf das Wochenbett zutrifft, dass man ein bisschen länger meistens warten muss, bis man stillen kann nach einem Kaiserschnitt.
Ja, also das gibt Studien, die sagen, dass der Milcheinschuss nach einem Kaiserschnitt leicht verzögert eintritt, bis zu einem Tag später. Das gibt so unterschiedliche Daten. Das liegt daran, dass die Hormone, die der Körper selber ausschüttet, also das Oxytocin und das Prolaktin, dass die eben verzögert anspringen nach einem Kaiserschnitt. Deswegen, was man da tun kann, hilft, das Baby sofort nach einem Kaiserschnitt an die Brust zu nehmen und dann diesen Hormoneinschuss zu fördern dadurch.
Fäden ziehen muss man wahrscheinlich nicht mehr heutzutage.
Fäden ziehen muss man nicht mehr. Das sind meistens Fäden, die sich von selbst auflösen.
Und wie groß ist so eine Kaiserschnittnarbe?
Das kommt ein bisschen auf die eigene Anatomie und die Größe des Beckens an, aber 10 bis 15 Zentimeter ungefähr.
Apropos Narbe, mir hat damals jemand gesagt, ein Arzt, der an meinem Fußende stand, kurz bevor der Eingriff stattfinden sollte, ich soll mir keine Sorgen machen um das Aussehen der Narbe und um die Lage der Narbe, denn ich könne auf jeden Fall ohne weiteres noch ein Bikinihöschen tragen. Das fand ich in dem Moment extrem verwirrend, weil ich dachte, ja, warum sollte ich auch kein Bikinihöschen mehr tragen können, egal wo ich Narben habe. Aber mir hat es dann doch geholfen, mir vorzustellen, wo sich die Narbe ungefähr befindet.
Ja, sie liegt ja relativ tief.
Ja.
Aber ich denke, wahrscheinlich hat die Person das angesprochen, auch wenn es in dem Moment macht man sich ja eher Gedanken darüber, geht es dem Kind gut, wird es mir gut gehen und so.
Richtig.
Aber ich denke, dass diese Fragen ja sicher im Vorgespräch von so einem Kaiserschnitt auch auftauchen. Und ich weiß zum Beispiel, dass in dem Krankenhaus, wo ich entbunden habe, also dass es da richtig so kursierte, der macht einen schönen Kaiserschnitt und der nicht. Und was ist eine schöne Kaiserschnittnarbe, Mandy? Gibt es eine schöne Kaiserschnittnarbe?
Klar gibt es das, also wenn sie symmetrisch ist und mittig und die Höhe stimmt. Aber man hat sich schon jetzt Gedanken gemacht, weil manchmal zieht sich diese Narbe so ein, ja, und dann hat man so wie so der Bauch, der ist dann so an dieser Stelle so eingezogen.
Wie so ein kleines Gürtelchen sozusagen.
Ja, also genau.
Und umgekehrt gibt es da so einen Mini-Wulst.
Ja. Mhm. Und jetzt hat man also Studien durchgeführt, um sich zu fragen, wie schafft man es, das zu vermeiden? Und man muss die Schichten schon miteinander zusammennähen, aber ansonsten gibt es jetzt nicht so den einen ultimativen Trick, um jetzt eine sehr unauffällige Kaiserschnittnarbe zu produzieren. Es ist meistens direkt nach der Geburt, sieht es unauffälliger aus, als es sich dann vielleicht im Verlauf entwickelt und diese Einziehung, die kann dann eben erst später auch auftreten. Und manche empfinden das als störend, aber es gibt keine gute Technik, um das zu vermeiden.
Also ein Kaiserschnitt geht natürlich nicht spurlos an einem vorüber, ist aber manchmal auch ein Grund von Frauen, die sich überlegen, sie möchten nicht, dass ihre Vagina beansprucht wird bei einer Geburt. Also Frauen entscheiden sich womöglich für eine Sektio, weil sie sagen, sie möchten gerne weiterhin eine intakte Vagina und Vulva haben und Verletzungen derselben möglichst vermeiden. Gibt es da einen Unterschied zwischen Sektio und vaginaler Geburt, was den Zustand der Vagina und Vulva betrifft?
Ja, also bei einer vaginalen Geburt können Vagina und Vulva Geburtsverletzungen davontragen, die sehr gut heilen, weil diese Region sehr gut durchblutet ist in dieser Phase des Lebens. Und wenn man sich da jetzt die Studienlage anguckt, da gibt es sehr, sehr viele Studien zu diesem Thema, die eben die Konsequenzen einer vaginalen Geburt und eines Kaiserschnitts vergleichen für das Becken und den Beckenboden. Und da kann man schon sagen, dass die Beckenbodenmuskulatur bei Frauen mit vaginaler Geburt und bei Frauen mit Kaiserschnitt unterschiedlich ist und dass der Druck, der erzeugt werden kann durch die Beckenbodenmuskulatur, nach einem Kaiserschnitt höher sein kann. Und gleichzeitig hat man aber natürlich untersucht, welche Konsequenz hat das jetzt und wie zufrieden sind beide Gruppen, also vaginale Geburt und Kaiserschnitt, mit ihrem Sexualleben und dem Funktionieren ihrer Vagina und Vulva. Und da gibt es keinen Unterschied. Also selbst wenn es körperliche Veränderungen gibt, die zum Teil messbar sind, haben diese keinen Auswirken auf das Sexualleben als generalisierte Aussage. Das kann unterschiedlich sein bei Einzelnen.
Mandy, und auch noch eine weitere Frage, was die Rückbildung angeht. Wenn ich jetzt per Kaiserschnitt ein Kind geboren habe, kann ich mir die ganze Rückbildung eigentlich sparen, weil der Beckenboden im Grunde gar nicht beansprucht wurde?
Ja, sehr gute Frage, Anna. Nichtsdestotrotz, auch wenn man einen Kaiserschnitt hatte und vielleicht das Baby nicht durch die Vagina getreten ist, ist es aber so, dass das 40 Wochen plus minus sozusagen auf dem Beckenboden lag und man weiß, dass dies schon auch eine Herausforderung für den Beckenboden ist. Also Rückbildungskurse für alle Menschen, die geboren haben, weil der Körper dort insgesamt gekräftigt wird.
Und wie ist das, wenn man jetzt eben ein Kind mit Kaiserschnitt geboren hat? Gibt es da eine Empfehlung, wie lange man warten sollte, wenn man wieder erneut schwanger werden möchte? Also wie lange praktisch diese innere Wunde braucht, um sich zu festigen und zu heilen?
Ja, da gibt es auch sehr viele Studien dazu, die untersucht haben, was ist jetzt die Notwendigkeit des Wartens bis zu einer nächsten Schwangerschaft. Und man kann sagen, ein Intervall bis zur nächsten Schwangerschaft von einem Jahr, das ist laut Studienlage schon gut und notwendig. Und vorher, also wenn man vor diesem einen Jahr nach einem Kaiserschnitt schwanger wird, dann ist die Komplikationsrate erhöht im Vergleich zu nach einem Jahr.
Danke nochmal, Mandy, für deine vielen Antworten und für deine große Expertise. Und danke, dass du uns hast dabei sein lassen im OP. Wir waren ja auch alle in der entsprechenden Kleidung und es war alles wahnsinnig aufregend. Und unsere neue Tagesspiegel Head of Audio war auch dabei, Eva Köhler. Vielen Dank nochmal an dich an dieser Stelle. Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt drauf, welches Skalpell du uns mitgebracht hast als Mitbringsel heute.
Ja. Siehst du mal, Esther, wie gut du mich kennst. Das Mitbringsel, der Korb.
Das ist sehr schwer.
Genau, guck mal da rein. Oh. Da musst du zwei Dinge rausnehmen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe tatsächlich richtig geraten. Es ist ein Skalpell.
Oh nein, zwei Skalpelle.
Zwei Skalpelle und zwei Orangen. Genau. Das heißt also, wir können jetzt selber das Orangen.
Genau, also ich habe euch jetzt mal so ein Skalpell mit. Ich dachte, wie kann ich euch am nächsten bringen, dass ihr demnächst Kaiserschnitte selber durchführen könnt? Nein. um euch klarzumachen, wie ist das jetzt eigentlich mit so einem Hautschnitt und so einem Schnitt bei einem Kaiserschnitt? Ja, genau. Ihr packt doch mal das Messer aus.
Wahnsinn. Also das heißt, das ist nicht, du benutzt nicht in deiner Küche zum Orangenschneiden das Skalpell, weil es einfach das beste Messer ist.
Zum Filetieren, das wäre eigentlich gut.
Ich habe ein bisschen Angst, mich zu schneiden. Also dieses Messer, dieses ist aus Plastik, dieses fühlt sich an wie so ein, tatsächlich sieht es von einer Seite aus wie so ein Picknick-Plastikmesser. Mhm. Und diese Schneide ist aber geschützt durch ein kleines Plastik, genau. Wie so ein Deckelchen. Ja. Ich traue mich gar nicht, das abzumachen.
Wie macht man das ab?
Genau, ich kann das dir abschnipsen.
Ah, Snap steht da drauf.
Genau, wenn du hier drauf drückst mit dem Daumen, dann springt es so ab. Das mache ich sehr, sehr gerne.
Möchtest du
es
mal selber machen? Ich möchte es auf jeden Fall mal
machen. Oh, abgesprungen.
Anna, sehr gut. Nee, mit einem Finger. Nee, das muss cooler aussehen. Komm mal her, so. Und jetzt hier so und jetzt so abschnipsen.
Das muss cooler aussehen, okay.
Ja.
Ah, oh Gott. Ah, ich bin verletzt. Nein, kleiner Scherz.
Und jetzt schneiden wir hier diese...
So, und jetzt
schon leicht angefaulte Orange.
Entschuldigung, ich hatte keine andere, Anna. Tut mir leid. Jetzt legt ihr euch mal die Orange so hin und jetzt versucht ihr mal, nicht so, man nimmt ein Skalpell immer wie ein Stift.
Ah, ja, okay.
Also nicht so, sondern wie ein Stift.
Dann kann man besser führen,
als wäre das ein Stift. So.
Ja. Und dann?
So, jetzt haltet ihr mit der einen Hand die Orange fest und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr nicht schräg in die Orange reinschneidet, sondern ganz gerade, ja? Esther, du hältst es schief.
Also gerade im Sinne von, dass die Schneide des Messers gerade ist.
90 Grad Winkel gerne beim Schneiden.
So?
Esther, hui, Esther hat hier schon die ganze
Orange. Aber schneidet Orange man, Esther schneidet jetzt so mit der
großen
Spitze.
Spaß.
Schneidet man
gar
nicht so scharf, wie man denkt.
Ja, nicht zu tief, ne? Weil ihr wollt ja nicht das potenzielle Baby verletzen,
was da drin ist. Wie viele Zentimeter soll ich jetzt reinhacken?
Na, du möchtest nur die Rinde der Orange durchschneiden.
Okay. Wie tief ist denn diese erste Hautschicht, die man durchschneidet?
Das ist so ähnlich wie eine Orange, deswegen habe ich auch eine mitgebracht.
Okay. Aber ist es auch so hart? Nein.
Ein bisschen weicher, ja.
Okay, ich bin gleich durch.
Sehr gut, Esther, machst du es sehr gut.
Das soll man einmal ganz drum rumschneiden, das ist ja nicht sehr realitätsnah.
Nein, ihr könnt jetzt, genau, ja, jetzt schön vorsichtig, nicht, oh Gott, Esther, mit dem Messer zusammen, dann, genau, vorsichtig, das Messer weglegen und wenn du das Messer weglegst, immer sagen, Achtung, scharfes Instrument und nicht der OP-Schwester so irgendwie sozusagen hinhalten, dass sie reingreift, sondern vorsichtig.
Achtung, scharfes Instrument.
Genau, das ist immer gut, dann wird die OP-Schwester dich mögen, wenn du das ansagst. So, und jetzt wäre, wir haben ja gesagt, wir machen diese sanfte Sektio. Jetzt habt ihr einen Schnitt gesetzt und jetzt nehmt ihr eure zwei Zeigefinger und legt die also in euren Schnitt und zieht das auseinander sozusagen. Das geht jetzt nicht mehr so ganz perfekt, aber ja, oh, Anna hat das schon sehr gut gemacht. Ja, du kannst jetzt hier so auseinanderziehen. Das wäre dann die sanfte Sektio, dass man zieht und nicht mehr weiter schneidet. Super. Hey, ich sehe schon, ich nehme euch nächstes Mal mit in den
Kaiserschnittsaal. Unvorstellbar, dass man das an einem Menschen macht.
Wirklich.
Oder?
Ja, total.
Aber vielleicht gewöhnt man sich dran, oder? Weißt du noch, wie das für dich war, als du das zum ersten Mal gemacht hast?
Nee, weiß ich nicht. Aber es ist ein schöner Eingriff, falls man das so sagen kann.
Vielen Dank, das war sehr eindrücklich, Mandy. Und es duftet auch so gut nach Weihnachten. Ja, vielen Dank nochmal. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, Kaline Mohr, dass du da warst und dass wir dich begleiten durften bei diesem doch sehr, sehr privaten und intimen Moment eigentlich. Und auch liebe Grüße an den Baby Dad, wie Kaline gesagt hat. Und natürlich dir. Vielen Dank, lieber Markus Lücker, für die hervorragende Vorrecherche und die Aufnahmeleitung. Tschüss.
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 Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.